Listen.
Ja, also Ego und Bodybuilding sind halt zwei Sachen, die einen Bodybuilder halt bremsen, die ihn nicht, aus meiner Sicht, nicht unbedingt nach vorne bringen. Kurzfristig können sie dich sehr, sehr weit nach vorne bringen, weil dein Ego halt wächst und du immer stärker wirst und vielleicht auch sogar wächst. Auf Dauer wird dein Ego dich aber auffressen. In irgendeiner Hinsicht.
Ja. Wenn es ums Ego geht, muss man kurzfristig leiden, um langfristig erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich auch kurzfristig erfolgreich sein, dann wirst du langfristig aber Misserfolge einfahren.
So, moin moin aus Hamburg. Die Netto-Hypertrophie-Serie geht in eine weitere Episode. Ich begrüße Nils, der in seinem Dachgeschoss Harry Potter Einzimmer Heizofen sitzt und der mittlerweile wieder klarkommt in seinem Leben. Nils, wie geht's dir jetzt?
Heute geht's mir gut.
Ja. Wie war es die letzten Tage?
Die letzten Tage ging's mir richtig scheiße. Also richtig. Soll ich einfach mal in meine letzten zwei Wochen eintauchen?
Ja, hau mal gleich raus. So, was ist da los gewesen bei dem Nils?
Fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Die Woche davor, da war ich dann, da war ich im neuen Mesozyklus, habe die Änderungen umgesetzt, die ich im Kopf hatte. Die Beinpresse habe ich reingemacht, die sich sehr gut angefühlt hat. War auch keine Techno-Gym-Beinpresse, sondern eine Gym-80-Beinpresse. Hat mich sehr gewundert, dass Gym 80 so gut ist, weil wir ja letztes Mal zur Erkenntnis gekommen sind, dass Techno Gym das Maß aller Dinge ist. Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. hat sich sehr, sehr smooth angefühlt. Und im Gegensatz zur alten Beinpresse, die ich im alten Gym hatte, kann ich noch etwas quad-dominanter arbeiten, was mir viel Leid bringen wird in der Zukunft, aber auch viele Gains. Ich bin deswegen echt zufrieden mit der Übung und ich habe auch direkt gemerkt, gerade in Kombination mit den weniger Sätzen im RDL, dass ich mich in der letzten Woche einfach etwas erholter gefühlt habe, nicht immer so durch den Schredder gezogen. Ich weiß nicht, du weißt, glaube ich, was ich meine. Also wenn du halt ein paar schwere Sätze RDLs gemacht hast, fühlst du dich am nächsten Tag nicht wie neugeboren.
Ja.
Und ich hatte jetzt häufiger das Gefühl, dass ich mich halt ein bisschen erholter gefühlt habe.
Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich öfters sehe oder auch öfters gerne mal anpasse, dass alles bei RDL so über drei Sätze, auch in der Wochenbilanz, da geht es ganz oft genau einfach von der Ermüdung irgendwo bergab und auch von der Abgeschlagenheit oder ich weiß gar nicht, ob das so diese ZNS-Ermüdung ist oder ob das auch so peripher einfach so viel große Muskeln sind, die einfach so ermüdet sind und einfach einen dann limitieren. Kann ich gar nicht sagen, aber es ist, ja. Wenn man halt im RDL irgendwann in so einen Bereich kommt, wo man jetzt nicht 100 Kilo bewegt, sondern alles so ab 140 bis 200, keine Ahnung, ja, dann sollte man die Dosis halt wirklich rausfinden, die produktiv ist. Ja.
Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch echt zufrieden jetzt so, wie es ist. Hab das direkt gemerkt. Du hast es gerade gut gesagt, abgeschlagen. So habe ich mich häufiger gefühlt. Und das war jetzt nicht in diesem hohen Maß. Und das hast du auch gesagt, produktiv haben sich dann auch andere Dinge angefühlt oder produktiver. Dann habe ich spontan zwei Sachen geändert. Ich habe nämlich bei mir herausgefunden, dass wir im Gym eine Maschine von Schnell haben, eine Preacher Curl Maschine. Die steht in das Gym. Das ist ein Zeichen. Du weißt, was ich meine?
Ja, ich weiß.
Die habe ich einfach mal angetestet. Die fühlt sich so gut an. Das war die beste Bizepsmaschine, in der ich je saß. Das ist sehr gut für mich. Ich hasse Bizeps-Training. Und mein Bizeps profitiert davon, wenn er hochfrequent trainiert wird. Das passt super zusammen. Aber die Maschine hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Die ist jetzt auch im Programming drin. Und was ich auch ausgetestet habe, wo ich lange zwiegespalten war, wir haben eine Überkopfmaschine für den Trizeps. von Gym 80. Ich war mir immer so unsicher, also wie mit einer SZ-Stange, dass du über Kopf arbeitest, über Kopf drücken.
Und in so einer leichten nur, Schrägbank, das eine Maschine, ne? Du sitzt in so leicht schräg da drin, oder?
Genau.
Ja, ich weiß, welche
genau, du meinst. Genau, außer, ja. Aber die ist nicht schräg, die ist gerade. Die okay. Maschine ist auch schon älter als ich. Da steht auch West Germany drauf.
West Germany.
Ja. Ich war mir aber immer unsicher, ob ich die probieren soll, weil das mit dem Umsetzen halt. Ich habe mich halt gefragt, wenn ich den Full Stack benutze, kann ich dann wirklich noch das Gewicht umsetzen? Und dann habe ich da letztens jemanden drin gesehen, der war ungefähr so groß wie ich. Der hatte, die Arme waren auch gleich lang und das hat sich sehr gut, das sah sehr gut aus. Und da dachte ich mir, ja komm, mach ich mal. Hat sich super angefühlt, weil ich auch richtig schön in den Sitz gezogen werde vom Gewicht. Ich habe ein schönes Setup und das mit dem Gewicht rausheben ist absolut gar kein Problem. Hat sich super angefühlt. Kommt auch ins Programming jetzt rein. Und ich habe auch noch eine Dip-Maschine gefunden bei mir im Gym. Da bin ich mir noch unsicher, ob ich die benutzen soll. Da werde ich mal ausprobieren. Ja, aber die beiden Maschinen für die Arme, die haben mich echt begeistert. Das war auch an dem gleichen Tag, wo ich die beide ausprobiert habe. War wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, weil ich die so entdeckt habe. Hat mich voll gefreut. Ja, das war gut. Oh, und dann ist jetzt vielleicht nicht direkt das Gym, aber ich habe zwei Sachen mir angesehen, die du indirekt mal empfohlen hast. Einmal das Buch Dein Ego ist dein Feind. Das war extrem gut. Das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, dass das gerade für Leute gut ist, die Bodybuilding machen, weil wenn du Bodybuilding einigermaßen erfolgreich machst, dann wirst du immer irgendwo Bestätigung bekommen, weil du halt breit bist. Und die breite Bevölkerung bevorzugt, glaube ich, ein muskulöses Erscheinungsbild. Und auch wenn du jetzt in absoluten Extremen lebst, du wirst halt trotzdem irgendwo so aussehen und du bekommst immer Bestätigung. Ich bekomme auch viel Bestätigung mittlerweile. Und deswegen ist das Buch sehr, sehr gut, weil du trotzdem mal auf den Boden der Tatsachen geholt wirst und dich selber
hinterfragst. Das ist, das ist super lustig, weil wie soll ich das sagen? Du bist halt kein besserer Mensch, weil du muskulös bist halt, ne? Das ist, auch wenn es,
ja.
Auch wenn man das so gerne denken würde, weil man ja gesünder ist und das ist halt alles muskulös, ist das Leben halt besser. Deswegen bist du trotzdem grundsätzlich kein besserer Mensch.
Ist und das Leben halt kann halt trotzdem auch schön sein, wenn du 1,80 groß bist und ein 60 Kilo Lauch bist.
Ja, kann trotzdem schön sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wollen wir hier in diesem Bodybuilding-Podcast mal festhalten.
Ja, aber ich glaube, dass das irgendwie, ich glaube, dass das gerade gut ist, wenn du Bodybuilding machst, weil Bodybuilding dir die Möglichkeit, die Bodybuilding gibt dir jeden Tag die Möglichkeit, in Extremen zu leben und zu denken. Und wenn du einmal diesen da Momentum drin hast, dass du dich vielleicht in etwas Negatives entwickelst, hilft dir das sehr, sehr gut. Und was ich mir auch angesehen habe, obwohl ich eigentlich absolut gar keine Ahnung von diesem Sport habe, ist die Doku The Last Dance. Du hast mal, glaube ich, gesagt, dass du die angesehen hast und die gut fandest. Und ja, ich hatte dann ein bisschen Zeit, habe da mal reingeschaut und ich fand die so geil, die Serie. Alleine wenn da Spieler darüber geredet haben, wie sie gut geworden sind. Der hier Rodman, wie heißt der mit vorne?
Dennis Rodman
hat in einem Interview erzählt, wie er halt zu dem geworden ist, der er war. Und das finde ich immer so beeindruckend, wenn Menschen, die eine Sache am besten können auf diesem Planeten, erzählen, wie sie das geschafft haben. Das ist für mich sehr viel interessanter, als mir anzusehen, wie irgendwie Cristiano Ronaldo ein Freistoßtor macht. Ich will wissen, wie er das geschafft hat, wie hat er das gelernt. Und da hast du auch Einblicke reinbekommen, auch den Ehrgeiz von Michael Jordan, der schon echt fast krankhaft war, dass er halt gesagt, er hatte eine Niederlage in einem Playoff-Spiel und dann hat er halt gesagt, ja, das habe ich dem Gegner persönlich genommen und im nächsten Spiel habe ich ihn zerstört. Absolut wahnsinnig. Und das finde ich, also ich fand die, klar, das war auch Entertainment, aber du hast halt auch viel von dieser Einstellung mitbekommen, die diese Spieler hatten und du hast auch einen sehr guten Einblick bekommen in den damaligen Trainer, wie der gearbeitet hat. Und das fand ich sehr, sehr gut, gerade weil ich ja auch Leute coache. Das hat mir auch das hat mir auch geholfen. du kannst halt nicht jeden gleich coachen. Der hatte halt den Rodman im Team, der wollte halt mitten in der Saison nach Vegas und sich betrinken. Und das durfte er auch, weil er hat seine Leistung gebracht. So, also alles cool. Ja, ich fand es extrem gut, kann ich nur jedem ans Herz legen. Früher war ich auch so, ich dachte, wo wir gerade dabei waren, Bodybuilding ist das Wichtigste und das ist der einzige Sport. Und jeder, der einen anderen Sport macht, verschwendet sein Leben. Die Einstellung hatte ich wirklich mal. Und ich habe halt nichts mit Basketball am Hut. Ich kann die Regeln noch nicht mal. Ich habe mir die trotzdem angeguckt und ich werde mir die auch nochmal angucken, weil du da extrem viel lernen kannst. Also ich würde mich auch immer mal nach links und rechts umschauen, andere Sportarten betrachten. Ich habe auch mal bei Damien auf dem Podcast, hatte der einen Radfahrer. Und da hat er halt auch darüber geredet, wie man sich beim Radfahren darauf konditioniert, Schmerzen zu ertragen. Das war zum Beispiel auch sehr interessant. Das bekommst du auch nicht in anderen Sportarten zu hören. Und wie man sich mit Musik zum Beispiel konditionieren kann. So, ich würde immer, ich würde auch immer mal über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht auch mal nicht seine Leitbilder nur in seinem Sport suchen, sondern auch mal in anderen Sportarten. Weil das Team, was ja damals dort in dem Basketball war, das hat ja so Angst und Schrecken in den Playoffs verbreitet. Kriegt das erstmal hin über 8 bis 10 Jahre, dass die Leute halt Angst vor dir haben. So, dass du so eine gute Arbeit leistest. Und auch über so viele Jahre.
Ja, finde ich
mal so ein bisschen abseits.
Finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, dass man immer mal links und rechts, also das links und rechts schauen und einfach mal andere Sportarten und andere Muster sich anschaut, weil du wirst ja immer Analogien finden oder Übertrag auf deine Situation und dadurch hast du einfach so diesen kompletten Perspektivwechsel, ne, und siehst das auf einmal Bodybuilding ganz anders und hast einfach mal so eine Perspektive, sagst, ah, okay, oder das könnte ich mal ausprobieren oder vielleicht gehe ich mal oder ich mache auch mal einen anderen Sport nebenbei halt, ne, das ist auch so eine Sache, die mich gerade so ein bisschen umtreibt, um auf Dauer auch wieder in dem Sport noch erfolgreicher zu sein. Einfach, weil ich wieder mir neue Impulse hole halt, ne? Also das ist oftmals unterschätzt, dieses Thema, ich muss mich nur mit meinem Sport befassen, damit ich der Beste werde, der ich darin werden kann. Wenn du dir halt ganz oft Leute anguckst, finde ich immer Dirk Nowitzki so ein super Beispiel für, der halt immer von seinem Coach die Aufgabe bekommen hat, immer simultan irgendwas anderes zu lernen. Ob es Gitarre spielen ist, keine Ahnung, sich mit Physik auseinanderzusetzen halt. Immer so eine Sachen, die für ihn dann irgendwie einen Übertrag gefunden haben auf sein Basketballspiel. Halt, ne? Ganz erfolgreiche Leute haben immer noch versucht, irgendwas anderes zu lernen und dadurch verschaltet sich ja auch irgendwas anders, weil du das andere immer mit dem anderen vergleichst, weil du das ja simultan immer noch machst, dein Hauptsport, das, was du hauptsächlich machst. Und zu The Last Dance, da siehst du halt aber auch, wie unterschiedliche Motive sein können, warum du halt wirklich an der Spitze in deinem Sport bist halt, ne? Also du siehst einen Dennis Rodman, du siehst einen Michael Jordan halt. Und du siehst halt, für die Positionen, die sie in dem Sport spielen, sind sie halt die absolute Elite. Beide haben halt eine komplett andere Motivation halt, ne? Also so ein Michael Jordan würde halt nicht auf die Idee kommen, einfach irgendwie feiern zu gehen, so. Ne? Also diese verschiedenen Motive. Und dass du da als Coach halt auch ganz verschieden die Menschen ja betreuen musst und auch irgendwie sehen musst halt, ne, fand ich halt auch super interessant. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum diese Doku weltweit so erfolgreich geworden ist, weil so viele Leute da so relaten konnten und sich selber was rausziehen konnten und gesagt haben, ah, okay, das war bei mir mal so.
Und was ich auch extrem interessant fand, Michael Jordan hat halt mit dem Basketball aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte und hat Baseball gespielt. Der hatte keinen Bock mehr. Dann ist er gegangen. Fertig. So. Der wollte Spaß haben. So. Und ja, das war ja auch, als Sepp bei dir im Podcast war, als er auch gesagt hat, du musst halt Spaß an deiner Sache haben. So. Also, ich glaube, niemand, der in seiner Sache der Beste war, hat das gemacht aus Zwang oder so. Ja.
Ja, du bist zu einem gewissen Grad halt, ne? Wenn du die Chance hast, ganz, ganz Großes zu erreichen, dann musst du natürlich auch dich eine Zeit lang zwingen, mehr zu machen und Sachen zu machen, die du nicht machen willst. Das ist natürlich Teil des Spiels, sonst wirst du nicht der Allerbeste. Ja, aber wie habe ich ja auch schon so oft gesagt, wie viele Leute hatte ich hier schon im Podcast, die wirklich schon absolut die Spitze erreicht haben in dem Alter, in diesem Sport und danach, die machen den halt immer noch, aber die haben halt gar nicht mehr die Ambition, groß Wettkampfsport zu machen. Also Wettkampf-Bodybuilding zu machen. So, weil sie dann, ja, was gibt mir das am Ende des Tages halt jetzt noch? Ne? Es ist schwer. Also ich habe halt immer noch die Faszination am Wettkampf-Bodybuilding-Sport, so, aber ich kann die Leute verstehen, die sagen irgendwie so, ja, weiß ich nicht, ob ich das noch brauche. So, ich will trotzdem weiter noch mehr hypertrophieren, aber ich weiß nicht, ob ich diese Bestätigung brauche, auf der Bühne der Beste zu sein halt, ne? Weil es halt, ja, schwieriges Thema.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese Doku über einen Sport, von dem ich keine Ahnung hat, so einen Einfluss auf mich hat, beziehungsweise ich dann so darüber denke. So, das fand ich beeindruckend. Ja, das war meine Woche, wo es mir noch gut ging. Dann kam die andere Woche. Ich habe wetterbedingt vom letzten Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sehr wenig geschlafen. Insgesamt vielleicht nur 6 Stunden. Und Samstag habe ich dann schon richtig Kreislaufprobleme gehabt, so Benommenheitsgefühl. Schon im Gym habe dann das Training auch abbrechen müssen. Habe aber vorher noch die ADLs gemacht. Da ging es mir auch noch gut. bin ich halt nach Hause gefahren. Und dann habe ich halt die ganzen Tage so noch dieses Benommenheitsgefühl gehabt, richtig komisch, noch ein bisschen Halsschmerzen bekommen. Gestern so richtige Kopfschmerzattacken. Jetzt geht's mir ganz gut. Ich hoffe, das bleibt. Und ich hoffe, morgen geht's mir auch gut, weil ich morgen Sushi essen will. Ja, aber ich habe auch diese Woche dann so als Athlet sehr viel Abstand zum Bodybuilding genommen, weil ich kenne das aus der Vergangenheit von ganz, ganz früher, wo ich sehr verbissen war. Wenn ich krank war, dann dachte ich mir so, boah, jetzt verlierst du Zeit und dann hast du dich verrückt gemacht. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Ich denke jetzt auch gar nicht an die nächste Trainingswoche. Ich denke daran, entspannt zu sein und einfach darauf zu warten, dass ich gesund werde. Ich kann jetzt nicht so einen krassen Abstand zum Bodybuilding haben, wie ich das in der Vergangenheit dann gemacht habe, weil ich nun mal Leute coache und jeden Tag mit Bodybuilding konfrontiert bin und mich damit auseinandersetzen muss. Aber das mache ich jetzt als Coach und gerade ist der Athlet absolut auf Pause. Und ich weiß aber auch, wenn ich wieder ins Gym gehe, dann geht es halt direkt weiter. Aber jetzt habe ich halt einfach nicht die Gesundheit, um ins Gym zu gehen und deswegen macht es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, was ich als nächstes mache. Wie gesagt, ich will jetzt einfach, dass es mir wieder gut geht. Und deswegen ganz entspannt hoffentlich morgen Sushi essen und ja, dann hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Und wenn ich nächste Woche nicht ins Training einsteigen kann, dann scheiß drauf, dann werde ich halt nächste Woche auch gesund. Dann habe ich nächste Woche auch einen Gesundungsprozess. Also diese 2 Wochen werden nicht dafür sorgen, dass ich voll abkacke oder so.
Ja.
Ich denke, da bin ich mittlerweile so, ich mache mich absolut nicht verrückt, wenn ich dann mal eine Woche krank bin. Und ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt krank war. Und ich glaube, ich war auch gestern das erste Mal seit, glaube ich, 4 Jahren beim Arzt. Also warum soll ich mich verrückt machen, wenn ich einmal alle 4-5 Jahre mal zum Arzt gehe, weil es mir scheiße geht oder so. Also, ja. Das ist so dieser Woche.
Das ist halt auch etwas, was grundsätzlich, glaube ich, den Anfänger und den vielleicht auch Intermediate Richtung Fortgeschrittenen irgendwann bringt, wenn man das verstanden hat, wie halt Adaptionen funktionieren. Also wenn deine Kapazitäten es gesundheitlich einfach nicht hergeben, dass du in der Zeit trainierst, geschweige denn progressiv trainierst, dann gibt's die Kapazitäten nicht her. Ob sie dir nur von externen Faktoren aufobstruiert wurden, auch auf deine körperliche Konstitution, macht's ja nicht anders so. Ne? Also dieses, ich gehe jetzt trotzdem, aber ich habe gar nicht die Kapazitäten und haushalte halt darüber, bringt dir halt gar nichts, außer dass du später wieder in diese Situation kommst, in der du netto ins Plus kommst. Also du nimmst dir noch mehr Zeit, ja, weil du es nicht akzeptierst und nicht akzeptieren kannst. Und da glaube ich ganz oft, dass das reale Verständnis, also das wirklich bewusste Verständnis von Reiz, Regeneration, Adaption nicht akzeptiert wird. Ja, weil man einfach glaubt, man ist stärker als die Natur und als dieser Prozess, der einfach auf dieser Erde so stattfindet. Und von daher hast du eigentlich schon damit halt schon Fortschritt gemacht, dass du es halt akzeptiert hast?
Es gibt, also jeder von uns akzeptiert ja, dass es im Gym Regeln gibt, die wir befolgen müssen, um erfolgreich zu sein. Aber es gibt halt auch noch in anderen Lebensbereichen Regeln, die kannst du nicht brechen. Auch wenn du glaubst, dass du bist nicht besonders. Also wenn sowas reinkickt, du bist halt nicht besonders. Auch wenn du, keine Ahnung, 130 Bench, 200 im ADL bewegst, du bist nicht besonders. Du musst dich dann erholen. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist der Hamstring-Muskelkater, der in den nächsten Wochen kommen wird. Das wird wieder sehr angenehm. Aber sonst bin ich sehr, sehr gelassen gerade.
Ja, merkt man dir auch an. Ja. Also du machst da einen super entspannten Eindruck. Und das ist erfrischend zu sehen. Das ist sehr, sehr erfrischend zu sehen. Weil ich glaube, es ist schon in unserer kleinen Szene-Bubble schon deutlich mehr Akzeptanz für dieses Thema da, dass man einfach auch mal nicht auf den Zettel vorankommt. Aber es wird noch nicht so oft so positiv dargestellt, sondern hier und da wird es dann mal gesagt, aber so hat man mal auch ein Beispiel, wo man das jetzt, wer es jetzt auf YouTube sieht, kann man es halt auch sehen. Machst halt einen ganz normalen, entspannten Eindruck halt und nicht vergrämt und ne? Also es sind nicht nur Worte, sondern es ist halt auch, ne, es ist halt wirklich da. Ja, also ich drücke dir auch die Daumen, dass das Sushi da entsprechend regelt, ja, um halt die Kapazitäten wieder hochzufahren, die Regeneration
und zu maximieren. Und mach mal einen Regentanz, damit es kälter wird. Da haben wir am Anfang der Episode drüber geredet. Ich bin halt jemand, ich kann so Hitze nicht aus. Und ich glaube auch, das hat damit zu tun gehabt, dass irgendwann mein Körper halt einfach gestreikt hat. Weil ich auch irgendwann so morgens, als ich aufgestanden bin, dachte ich mir so, jetzt kriege ich schon wieder diese 40 Grad in die Fresse. Und da war einfach Resignation. So. Und ich bin wirklich richtig froh, wenn wir wieder so 20 Grad und darunter haben. Also das ist so ein Milieu, wo ich ein sehr gutes Wohlbefinden habe. Also bitte macht alle einen Regentanz für mich.
Ja, da bin ich jetzt leider so ein bisschen zwiegespalten, weil genau, ich habe es ja auch schon oft eher gesagt, ich komme eigentlich sehr, sehr gut mit der Hitze halt klar. So unterschiedlich sind die Individuen halt. Weil ja, ich bin so ein Sommerkind halt, ne? Ich feiere das gerade ohne Ende. Also auch wenn es so heiß ist und wenn es schwül ist und wenn der Schlaf so ein bisschen dezimiert wird. Für mich hat das halt einen höheren Stellenwert für meine Lebensqualität, dass ich jeden Morgen in Flipflops und kurzer Hose halt ins Auto steigen kann oder einfach losgehen kann. Dafür gebe ich diese Stunde Schlaf oder so, weißt du, das, was du so hast, gebe ich halt her. Ist dann nur eine Frage der Zeit, bis man dann sagt, ja, okay, jetzt nervt es mich halt auch. Ne? Also da bin ich halt noch nicht angekommen und da werde ich in Deutschland auch nicht ankommen. Weil, ja, ich würde am liebsten lieber in so einem mediterranen Klima leben halt, ne? Also das wäre für mich wahrscheinlich grundsätzlich von der Lebensqualität besser. Aber das ist halt auch.
Und ich in Skandinavien.
Ja, und du in Skandinavien halt, ne? Sonst würden ja alle über nur in mediterranen Klima leben halt. Das funktioniert ja auch nicht, ne? Mit sehr logistisch gar nicht möglich. Und so kann ich ja dann mal in meine Woche übergehen oder die letzten zwei Wochen. Lass mich überlegen, vor zwei Wochen war, glaube ich, noch, da war noch Deload angesagt. Und ich glaube, das, was da interessant sein könnte, war so ein bisschen den Approach, den ich da gefahren habe, was die Kalorien angeht. Also ich bin ja jetzt aktuell wieder im dritten Diätzyklus hintereinander, um wieder so ein bisschen näher Richtung Wettkampfschlagweite, Prep-Schlagweite zu kommen. Das ist ja jetzt gerade aktuell unser Ziel. In so einen Körperfettanteil zu kommen, wo man in Schlagweite wäre, dann machen wir vielleicht noch drei Aufbauzyklen, wo wir aber nicht mehr allzu hoch gehen und dann wäre halt ab wahrscheinlich März, April nächsten Jahres wäre dann Prep für Oktober angesagt. Einfach mal um so einen Kontext zu geben, wie das aussehen soll. Und Steve und ich hatten halt überlegt, okay, normalerweise mache ich es auch so, dass ich im Deload halt Maintenance-Kalorien verordne oder auch selber konsumiere, um halt die optimale Regeneration zu gewährleisten. Dadurch, dass ich aber selbst nach dem zweiten Diätzyklus noch rein von den Diätsymptomen halt sehr, sehr, sehr wenig davon aufzuweisen hatte. Also sprich, Hunger war immer noch auf einer Skala von 1 bis 5, so bei 1 bis 1,5, also fast gar nicht vorhanden. So Food Focus, ja, vielleicht so ein bisschen höher als den Monat davor, also aber auch noch sehr, sehr im Rahmen. Deswegen hatten wir halt überlegt, okay, brauchen wir jetzt komplett eine Woche Maintenance oder machen wir halt 3 Tage Maintenance und dann wieder ins normale Kaloriendefizit? Und dann hab ich halt auch gesagt, okay, mir reichen 3 Tage völlig aus. Und dann hat Steve halt gesagt, okay, ich würde wahrscheinlich die 3 Tage am Ende des Deloads machen. Ja, und wir machen es eigentlich immer so, dass das Ende des Deloads sehr, sehr leichtes Training ist, jetzt von den Loads. Ne? Also nicht nur vom Volumen und von dem, was du halt an Intensität bringst, sondern auch von den Loads. Und die erste Hälfte der Woche halten wir die absolute Intensität noch hoch, so wie in der vorletzten Woche des Mesozyklus. Und ich habe dann halt für mich gesagt, okay, ich möchte halt lieber Freitag, Samstag, Sonntag die Maintenance-Kalorien haben, was halt Anfang des Deloads gewesen wäre, wo ich halt auch noch die hohen Lasten habe. Und das war für mich halt so der sinnigere Schritt, ja, weil ich dachte halt, okay, da regeneriere ich dann halt auch noch die letzte Overreaching-Woche, wenn es halt Overreaching war, sofort. Und Steve meinte dann halt, okay, mach, oder ich habe ihn gar nicht gefragt, sondern habe es einfach gemacht, weil ich dachte, okay, passt mir halt besser auch so vom Alltag rein. Und sagte dann halt, okay, aber am Ende des Deloads hast du ja die Intensitäten so weit runter, auch die absoluten halt, ne? Und dann ist natürlich nicht so gut, wenn du das nicht konterst, wenn du dann ein Kaloriendefizit hast. So, und da habe ich halt auch gar nicht so drüber nachgedacht, ne? Und du kannst halt nicht alles optimieren. Du kannst halt nicht sagen, da will ich das Optimum haben für die Regeneration und da will ich das Optimum gegen diese vermeintlichen anabolen Prozesse haben. Und da haben wir uns dann halt wirklich lange drüber ausgetauscht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es da halt kein, es gibt halt nicht die beste Variante, so halt, ne? Fand ich halt sehr interessant. Und das habe ich halt so ein bisschen autoregulativ für mich gemacht, weil ich einfach gefühlt habe, das gibt mir mehr, als es andersrum zu machen. Das war vielleicht mal so ein interessanter, so ein Intermezzo, was auch so coachingmäßig mal stattfindet, wenn ich mit meinem Coach mich austausche. Und ansonsten habe ich den Mesozyklus eigentlich, den ich davor gefahren habe, den haben wir eigentlich 1:1 übernommen, weil der halt, wie gesagt, habe ich es im letzten Podcast gesagt, war fast mit einer, nee, ich glaube nicht, war mit einer der produktivsten Mesozyklen vom Gefühl und auch auf dem Zettel der letzten 2 Jahre, obwohl es der 2. Diätzyklus war. Also absolut super Zyklus gehabt, von vorne bis hinten, alles richtig, richtig gut gewesen. Deswegen will ich den eigentlich nur reproduzieren. Also solange ich das so gut, auch nur zu einem gewissen Grad vielleicht einen Ticken weniger reproduzieren kann, ist das das Beste, was ich machen kann, um das Kaloriendefizit zu kontern, wenn nicht sogar noch was draufzupacken. Ich bin mir sehr, sehr sicher, sagen zu können, dass ich im Unterkörper die letzten 2 Mesozyklen richtig Fortschritte machen konnte, obwohl ich nur 2200 bis 2300 Kalorien gegessen habe. So, ne? Und das wäre jetzt ja wieder so, das geht ja nicht und Body Recomposition kann klappen, ist aber sehr, sehr ungewöhnlich und gar nicht bei jemandem, der schon länger trainiert. Also ich kann jetzt einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich glaube deutlich mehr dran, einfach weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Hätte es mich vor 1,5 Jahren gefragt, hätte ich auch nicht unbedingt gesagt. Und eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass ich das erste Mal geschafft habe, mich emotional von meiner Ernährung, vom Training komplett zu trennen. Also früher war es oft so, ich habe ein Kaloriendefizit, ne, selbsterfüllende Prophezeiung, ne, haben wir gerade einen Instagram-Post zu gemacht, hast du sehr, sehr gut da beschrieben. Da war immer gleich so ein bisschen unterschwellig der Gedanke, okay, wann kommt der Performance-Einbruch? Ne, wann kommt das Kaloriendefizit, wann kickt das rein und wann kann ich weniger leisten? Und das habe ich diesmal halt komplett ausblenden können und habe halt super Fortschritt machen können, weil ich das komplett voneinander getrennt habe und aber auch mich deutlich mehr um meine, wie nennt man das denn im Deutschen, um die Peri-Workout-Nutrition gekümmert habe. Das heißt, was esse ich vor dem Training, vielleicht Intratraining und nach dem Training, da habe ich den Fokus ganz klar mehr drauf gesetzt halt, ne? Das ist auch eine Sache, die ich früher deutlich weniger von der Priorität beachtet habe. Da war ich halt eher der Mensch, der gesagt hat, Kalorienbilanz muss halt passen. Training ist schon gut, wenn du danach ein paar Kohlenhydrate isst und vorher, ja, passt schon. Je länger du trainierst, desto fortgeschrittener bist, kannst du dich halt dem nicht mehr entziehen halt, ne? Und das macht dann halt doch schon prozentual doch mehr aus vom Grad dessen, was du halt leisten kannst im Gym, als es viele vielleicht glauben mögen, gerade die Fraktion. Und da soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, wenn ihr das immer noch gerne macht. Intermittent Fasting, IF und große Mahlzeit am Abend, den ganzen Tag, möglichst wenig Kalorien, damit ich viel essen kann. Habe ich auch gerne gemacht. Ich würde immer noch mittlerweile sagen, es ist für Bodybuilding und für maximale Hypertrophie, es ist nicht der optimalste Weg. Muss ich ganz klar so sagen. Da muss ich meine Meinung ganz klar revidieren. Das habe ich mal ganz, ganz anders gesehen. Das würde ich jetzt anders sehen. Ja, und ansonsten ist die erste Woche in the books. Baseline ist gesetzt für den Mesozyklus. Und die ist vielversprechend. Also vielleicht geht in dem Mesozyklus hier und da auch sogar noch mehr als in dem davor. Nicht vielleicht, sondern das ist mein Ziel. Ja. Bei den Lifts, wo ich weiß, okay, die sind jetzt schon von den absoluten Intensitäten da, wo ich was draufpacken kann, zum Beispiel der RDL, da ist jetzt eigentlich mein primäres Ziel mit den Loads, wenn ich sie steigern kann, wirklich eine top ideale Form hinzulegen. Also das ist ein ganz klares Ziel für den RDL, immer Videos zu machen und von Rep 1 bis Rep 8, sagen wir bis Rep 7, wenn ich 8 machen will, sieht eine aus wie die andere. Wenn die letzte ein bisschen, ne, hier und da so ein bisschen dann irgendwas verrutscht, da bin ich cool mit, aber ich will halt sonst kein, ja, wie soll ich das sagen, kein Form-Breakdown in Wiederholung 3 und dann sich halt durchboxen und sagen, ja, ich habe jetzt 10 Kilo mehr bewegt. So, das will ich halt nicht im Kaloriendefizit, weil da habe ich nichts von, außer mehr Ermüdung.
Hast du damit schlechte Erfahrungen gemacht?
In welcher Hinsicht?
Dass du selber sagst, dass du dann kein produktives Volumen anhäufst.
Ja, auf alle Fälle.
Weil ich schon Lifts bei mir, also es geht jetzt nur um mich persönlich, ich weiß, was du meinst und ich bin da auch d'accord, aber ich habe auch bei mir zum Beispiel Lifts, wo ich sage, wenn ich mich da durchboxe, dann sehe ich da einen Vorteil dran. Also es gibt auch Sätze bei einem RDL, wo ich mich durchboxe, aber das, ich würde trotzdem sagen, und meine Hamstrings sind kein Defizit, dass mir das keinen Nachteil bringt. Aber das ist ja auch, also das ist jetzt sehr unterschiedlich, aber mich würde einfach interessieren, wie du da bei dir zu dieser Erkenntnis gekommen bist.
Genau, dazu muss man halt also sagen, in dem Kontext Kalorienüberschuss. Ne, bei dir macht das völlig Sinn. Also du wirst nie einen Lift haben, wo du Progress machst, der von heute auf morgen, wo du 5 Kilo mehr bewegst, über die gleichen Reps genau gleich aussieht. So funktioniert Adaption einfach nicht. Ne? Also da bin ich völlig bei dir. In meinem Kontext ist halt Kaloriendefizit. Ich habe halt nichts davon, das jetzt zu pushen. Also ich kriege da halt wenig für raus. Verstehst du? Also es macht jetzt wenig Sinn, im Kaloriendefizit den RDL auf, keine Ahnung, auf 10, 15 Kilo über den Meso hoch zu pushen, weil ich einfach nur mehr Ermüdung davon habe. Sondern ich versuche jetzt wirklich einfach nochmal die Technik weiter besser zu verinnerlichen, einfach da besser zu werden. Ne? Also es ist wieder so die Frage zwischen internen und externen Stimulus. Ich will halt aktuell mich auf den internen Stimulus konzentrieren beim RDL, weil ich das glaube, dass das in einem Kaloriendefizit etwas ist, was so von der Reihenfolge, von der Hierarchie produktiver ist, als die Load zu pushen. Und dazu muss man aber auch ganz klar sagen, jetzt im Kalorienüberschuss und in einem Milieu und Lebensumständen, wie du sie jetzt hast, müsst ihr auch das Gewicht mal pushen halt. Völlig, sonst kommst du nie voran. Das wird nicht klappen. Aber das ist dann halt immer so die Frage, in welcher Ratio halt. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, wenn du willst 8 Reps machen und willst von, keine Ahnung, von 150 auf 160 kommen und du gehst auf die 160 irgendwann und du hast bei Wiederholung 4 halt schon komplett runden oberen Rücken, wo man dann sagt, ja, okay, das ist ja aber nicht so wichtig. Da bin ich kein Freund von. Also ganz, ganz klar, weil ich jemand bin, der sagt, okay, ich will den Sport halt langfristig machen. Ja, ich will nicht, dass mein Skelett drunter leidet, in keinster Form. Ne? Also interner Stimulus vor externen Stimulus. Dann würde ich ganz klar sagen, okay, musst du wissen, willst du halt schnell Progress und schnell auch wachsen, wirst du trotzdem, weil du kriegst den Reiz natürlich auch irgendwie auf den Muskel zum starken Grad. Aber wie schnell willst du halt wachsen, für welche Kosten auf Dauer halt? Das ist so immer so bei mir die Frage. Wenn das bei Wiederholung 6 passiert von 8, bin ich völlig cool mit halt, ne? Dass wir da so ein bisschen kämpfen und diese zwei Raps haben, wo man sagt, okay, das versuche ich nächste Woche nochmal Wiederholung 7 nochmal straight zu kriegen und dann vielleicht noch Wiederholung 8. Dann ist das aus meiner Sicht ein organisches Wachstum, auch von der Anpassung, aber nicht ab Wiederholung 3 und dann mache ich noch 5 und nächste Woche packe ich nochmal 5 Kilo drauf und dann fängt das bei Wiederholung 2 an. So, ne, das, okay, das ist nicht sich pushen und aus der Komfortzone raus und neue Weights anfassen und wie das so gerne publiziert wird oder, ne, ja, nö, da bin ich nicht so großer Freund von.
Ja, du hast das gut gesagt, kommt halt drauf an, zu welchem Preis ich das mache und halt auch, ob mir das so bewusst ist. Es gibt auch Lifts, wo ich sicherlich auch Technik aufgegeben habe, eine Zeit lang und auch mal etwas mehr mit dem Kopf durch die Wand gegangen bin und auch Kraftwerte erreicht habe, die auch was mit mir gemacht haben, dass ich sehe, dass ich verdammt gut sein kann in diesem Lift. Und ich war mir aber gleichzeitig bewusst, dass ich dafür auch einen Preis zahlen muss und ich auch ein Gewichtssetback machen muss. Aber den Vorteil, den ich dann daraus gezogen habe, war, dass ich halt in meinem Kopf drin habe, wie zum Beispiel bei der Bench. Ich gehe jede Wette ein, dass ich irgendwann auch 130 auf 10er bewege, weil ich halt damals straight auf die 120 zugegangen bin. Auch mit einer schlechteren Technik und allem. Und das, ich bin mir dessen bewusst. Aber das hat was mit mir gemacht im Kopf. Ich weiß, dass ich es nicht akzeptiere, da durchschnittlich zu sein. Nicht, weil ich andere schlagen will oder so, aber weil ich geil darauf bin, einfach richtig abzuliefern. Aber du hast es richtig gesagt, man muss sich dann halt auch darüber bewusst sein, dass man dafür einen Preis zahlen muss. Bei mir ist es so, dass meine obere Brust deswegen einfach unterdurchschnittlich ist und ich eben jetzt daran arbeiten muss und jetzt nicht sagen kann, yo, komm, lass mal die 130 angreifen, weil das halt, das bringt mir jetzt nicht viel hinsichtlich meiner Wettkampfziele. Ja.
Ja, das ist aber auch ein guter Punkt, was man halt auch sagen muss, wenn du sagst, das macht was mit einem, wenn man sich mal pusht oder sagt, okay, ich mache heute mal ein 3RM irgendwas und du bewegst mal ein Gewicht, was du halt so noch nicht bewegt hast, das macht halt was mit deinem Kopf, ne? Weil du eine andere Baseline hast, von die du in Relation setzt zu deinem 10RM-Gewicht oder so. Das macht was mit deinem Kopf in Lifts, wo der Kopf halt mitspielt. Die Bench, die schweren Lifts halt, ein RDL, eine Kniebeuge. Das macht was mit deinem Kopf, weil du einfach, die Relation ist eine andere. Du bist höher. Das heißt, jetzt bei der Bench, wenn du hast mal 140 für 2 gedrückt, dann sind 100 Kilo oder 110 Kilo halt, dann sind die 110, weil die 100 hast du mal gedrückt, sind die 110 nicht mehr so. Du hast keine attraktiv. Angst mehr davor, ne? Die sind nicht mehr so fluchteinflößend so. Ist halt auch immer so eine Sache, was man sich auch vor Augen rufen muss, wenn man jemand ist, der sagt, ich bin so ein emotionaler Lifter. So, ich habe immer Respekt vor gewissen Benchmarks, weißt du? Also jeder hat ja irgendeinen Lift, wo er sagt, bei mir ist es der RDL, so bei 160 habe ich im Kopf so eine Blockade. Da weiß ich, okay, da denke ich zu viel nach, da fange ich dann an, nicht mehr automatisch den Lift zu machen, sondern ich fange an zu überlegen, ab Wiederholung 4, mache ich das jetzt noch sauber? Und dann bin ich raus vom Kopf, weißt du, dann bin ich nicht mehr in der Bewegung. Und jeder hat ja irgendwo so einen Lift, wo er sagt, so da habe ich immer das Problem. Ja, da kann man natürlich einfach mal sagen, okay, ich schnapp mir mal die 180 und mache 3 Wiederholungen und die haben sich gut angefühlt. Na, und dann kommst du aus diesem Muster vielleicht raus.
Oder du rechnest die 160 in Pounds um.
Alter, auch mega der Trick.
Dann ist das ja eine Einheit, die mit der hast du noch nie im Leben gerechnet. Zu der hast du keine Verhältnisse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also
auch ein guter Tipp. Einfach in Pound umrechnen und dann kannst du es gar nicht in Relation setzen.
Das ist mir letztens so in den Kopf gekommen, einfach eine andere Einheit zu nehmen und dann ist es scheißegal. Also ja.
Magic. So, Nils, lass uns noch ein paar Fragen raus. Wie sagt man heute? Hasseln. Raushasseln. So, such dir was aus dem Potpourri.
Warte. Einen Moment. FPS-Training fragt, wann kommt dein Programm? Kannst kaum erwarten.
Alex, du alte Rakete. Das darfst du doch jetzt hier nicht öffentlich fragen. Jetzt warten alle darauf, dass da was kommt. Aber es ist ja, ich steht ja eh im Raum. Irgendwas hat der Arne ja geplant, ne? Wurde ja schon öfter gefragt, so was kann das sein? Und ich werde es euch noch nicht verraten. Durfte ich
die Frage jetzt vorlesen? War in Ordnung, oder?
Ja, die Frage ist jetzt natürlich, werde ich ein Programm machen? Werde ich das tun? Ist es ein Witz? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen.
Dann machen wir ein Schmidt-Paul99 fragt, Topset-Backoff, Rear-Null-System selbst testen. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Weißt du, was damit gemeint sein soll? Also allgemein mal Top- und Backoff-Sätze austesten oder
ja, ich glaube, das sind so zwei, ja. Also für mich sind das zwei Fragen in dem Sinne. Also du kannst sie natürlich aufeinander beziehen. Also zum einen würde ich erstmal die Frage nach Top- und Back-Sätzen, Back-Off-Sätzen. Ich sage immer gerne lieber Top- und Down-Sets. Das ist so mein Sprachgebrauch, ist aber eigentlich genau das Gleiche. Vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, erstmal, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ein Top-Satz ist der, wo du die höchste absolute Intensität bewegen willst. Auf den fokussierst du dich an dem Tag auch für die Trainingseinheit. Dann reduzierst du das Gewicht für die Down-Sets um eine bestimmte Prozentzahl, um einfach da dann nochmal mit dem geringeren Gewicht auch einfach Trainingsvolumen anzuhäufen. Und ich finde grundsätzlich ist das auch wieder eine sehr, sehr produktive Art, möglichst viel mechanische Last und produktives Volumen anzuhäufen, weil du, wenn du ein Topset hast, hast du halt viele Vorteile. Du bist halt noch frisch, musst dich nur aufwärmen, also akkumulieren zu dem Satz. Du bist halt noch frisch. Du hast mental den Vorteil, dass du dich voll auf diesen Satz konzentrierst. Also du willst aus dem halt wirklich alles rausholen. Hast die höchste mechanische Last, die du bewegst und das auch produktiv tun kannst, weil es das der erste wirkliche Arbeitssatz ist. Man kann es aber auch später im Workout auch nutzen. Bei Isolationsübungen habe ich das auch schon gemacht. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, ob man das jetzt immer mit einer maximalen bis zum Muskelversagen tun muss, steht, glaube ich, auf einem anderen Zettel. Das ist wieder die alte Frage nach Intensität oder Trainingsvolumen. So wurde 100-mal diskutiert, auch hier im Podcast, in jedem anderen Podcast. Könnten sich Bodybuilder, glaube ich, bis zum Ende des Tages drüber unterhalten. Wenn du halt Top- und Downsets nutzt und das progressiv über einen Mesozyklus steigern willst und in der ersten Woche, wo du eine Baseline setzen willst, bei 0 RERs startest, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du fortgeschritten bist, dass du gegen eine Wand läufst, halt relativ hoch, dass du dich halt nicht mehr steigern kannst. Würde ich das deswegen ausschließen? Nein. Weil natürlich auch immer die grundsätzliche Frage dasteht, ist es hypertrophietechnischen Verlust, wenn ich das Gewicht steigere, dafür weniger Wiederholung schaffe? Ja, das finde ich ist auch immer so eine Frage, die ist überhaupt nicht unbedingt geklärt. Ich glaube, dass das durchaus auch funktionieren kann, dass du das Gewicht steigerst, dafür weniger Wiederholung schaffst, auch über den Mesozyklus gesehen und kannst damit auch Fortschritt machen über viele Mesozyklen, ja, gesehen dann. Ja, das ist dann wieder so eine Frage nach der Präferenz. Wie trainierst du gerne? Das ist das alte Spiel nach der Charakterfrage. Bist du noch der Lifter, der sagt, okay, ich bin sozialisiert in diesem viel Gewicht. Ich bin auch doch so ein bisschen mehr noch so dieser Ego-Lifter. Ich brauche das, mir macht das Spaß. Dann fang in der Woche so an und du wirst auch im Training Fortschritt machen. Bist du jemand, der strukturiert, planmäßig, periodisiert daran gehen will, dann wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Das ist aber unabhängig davon, ob du Top- und Downsets nutzt, finde ich halt. Es ist natürlich so die All-In-Keule halt, ne? Top, Downsets, Zero RER. Ich gebe halt immer alles und will halt alles rausholen in der jeweiligen Einheit. Dann ist jede Einheit auch für sich ein Highlight. Kann ich verstehen. Möchte ich gar nicht bewerten, ob das nun gut oder schlecht ist, sondern du musst sehen, ob das für dich produktiv ist. Das wäre meine Antwort.
Ja, du musst halt davon profitieren können.
Genau.
Also du kannst nicht einfach inflationär Top- und Backoff-Sets machen bei jeder Übung. Du wirst nicht bei jeder Übung davon profitieren. Ich profitiere extrem im RDL davon mittlerweile, weil ich da sehr stark geworden bin und das darum, es geht bei mir gar nicht um die physische Ermüdung, sondern um die psychische Ermüdung. Und dann dementsprechend um die psychische Entlastung, die ich erfahre, wenn ich weiß, dass ich nur einen Satz habe, der so anstrengend ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Lifts, wo ich sehr viel Gewicht bewegen kann, wie die Bench, wo ich mal ausprobiert habe, wie es mit dem Top- und Back-Off-Set läuft, damit komme ich absolut nicht zurecht. Da kann ich auch mit einem sehr hohen Gewicht 3 bis 4 Sätze sehr, sehr gut trainieren. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also solltest du Top- und Down-Sets nur nutzen, wenn du davon profitierst. Ich mache es zum Beispiel auch bei Leg Curls. Darüber hatten wir uns ja mal unterhalten. Ich profitiere in einer Session nicht von mehr als 2 Sätzen in einer Curl-Variante, in einer Leg-Curl-Variante. Und ich falle nach dem ersten Satz in der Leistung extrem ab. Dann macht es eben Sinn, noch ein Downset zu machen und eben nicht die gleiche absolute Intensität zu bewegen wie im ersten Satz, weil ich da halt von profitiere. Aber ich profitiere da nicht bei einem Curl von oder ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber ich nutze das halt, wenn ich davon profitiere. Psychisch ja. Oder halt physisch.
Exakt. Es ist ein Tool, was man nutzen kann, wenn es Sinn macht, wenn man davon profitiert. Es ist aber keine Magie. Es ist jetzt nicht der neue Shit, den jeder machen muss. Es muss Sinn machen in dem Szenario. Ja.
Arne, ich soll ja jetzt mal die Fragen vorlesen, weil.
Ja, ich finde das gut, weil dann muss ich.
Aber du bist faul.
Dann muss ich die Brille nicht aufsetzen.
Okay. Leslie Anja fragt: Sollten Frauen in einer höheren Rep-Range trainieren? Wenn ja, wieso?
Also prinzipiell würde ich Rep-Ranges nicht vom Geschlecht abhängig machen. Ich musste kurz überlegen, ist das so? Ja, würde ich nicht vom Geschlecht abhängig machen. Was man beim Geschlecht so ein bisschen sagen kann, ist, dass Frauen einfach dadurch, dass sie wahrscheinlich weniger absolute Intensitäten bewegen können, durch Körpergröße und Grundkraft, einfach wahrscheinlich mehr harte Sätze machen können, weil sie einfach dann, sie können nicht so viel harte Ermüdung anhäufen, deswegen können sie einfach wahrscheinlich mehr Trainingsvolumen anhäufen und sind da einfach, können da einfach mehr leisten in dem Sinne. Das ist so ein Faktor, den würde ich einmal vorschießen. Ja, und dann fragt man sich ja, okay, das eine hängt ja auch so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Das heißt, wenn ich hohe Wiederholungsbereiche habe, und hoch müsste man jetzt halt definieren, für mich ist hoch halt alles ab 15 bis 30. Das ist für mich halt hoch. Alles unter 15 ist für mich normaler, sehr, sehr grundsätzlicher Hypertrophiebereich. Also alles von 15 bis 30, da hast du halt immer den Faktor, dass du pro Satz, ja, eine hohe mentale Ermüdung anhäufst. Warum ist das so? Weil du in diesen höheren Wiederholungsbereichen näher zum Muskelversagen trainieren musst, um die gleiche Rekrutierung an motorischen Endplatten zu haben. Ja, also die Reizschwelle, die ist halt ja herabgesetzt. Du musst halt mehr machen, um die gleiche Aktivierung, starke Aktivierung zu haben, als du es bei 8 Wiederholungen hättest, ja, wo du die stark motorischen Einheiten viel schneller rekrutierst mit der Intensität. Das heißt, du musst immer näher ans Muskelversagen trainieren. Es kostet dich mehr Zeit. Der Satz dauert einfach länger. Du musst mehr Wiederholungen machen. Du wirst auch ein bisschen mehr Metaboliten sozusagen im Muskel oder Blut da im Muskel beibehalten. Das heißt, Abfallprodukte bleiben. Die müssen wieder austransportiert werden. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man das für Frauen irgendwie höher halten sollte. Man sollte gucken, dass das in Relation zu dem, was man an Volumen halt braucht, passt. Ja, das würde ich halt dem vorschalten. Eher das Volumen so anzupassen, dass es richtig ist, aber nicht die Sätze grundsätzlich, die Durchschnittswiederholungszahl höher zu setzen als bei Männern. Weil am Ende des Tages wollen wir möglichst viele schnell zuckende Muskelfasern rekrutieren. Die haben das größte Wachstumspotenzial. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir irgendwie genetisch auch langsam zuckendere Muskelpartien haben. Die wollen wir auch hypertrophieren, ja, und die müssen wir natürlich auch zu dem Grad aktivieren können. Und da kommen diese höheren Wiederholungsbereiche dann sinnhaft wieder rein. Das ist dann wieder so die Frage, wo man rausfindet, wo ist man wie bestückt. Da gibt es auch schon grundsätzlich viel Forschung zu. Aus meiner Erfahrung, aus dem Coaching heraus, bleibt es trotzdem hoch individuell. Der größte Faktor, der mich da immer so im Coaching betrifft oder wo ich am meisten sehe, ist halt dieser mentale Aspekt. Wenn jemand 20 bis 30 Reps macht, dann brennt er sehr schnell aus. Da ist nach dem zweiten Satz schon, da baut sich ein Widerstand auf. Jetzt einen dritten Satz nochmal so weit zu pushen, so viel Wiederholung zu machen, die Zeit in der Beinpresse oder was auch immer ich jetzt mache oder selbst wenn es nur Curls wären, es baut sich da ein Widerstand auf mental und das auf Dauer wird es halt anstrengend, dort die Intensität zu bringen, die relative, die man braucht. Ja, vielleicht nicht die Antwort, die sie erwartet hat, aber die, die mir gerade eingefallen ist.
Okay, ich denke, du wirst unabhängig von deinem Geschlecht mit fortschreitendem Erfahrungsgrad selber herausfinden, wo du Fast Twitch und wo du Slow Twitch dominant bist und welche Rep Ranges oder von welchen Rep Ranges du da profitierst. Ich würde da nicht von Anfang an in Frau und Mann unterteilen. Also es wird auch Frauen geben, die vielleicht dann auf dem Papier mehr Männern ähneln, was auch immer das heißen mag. Also es gibt, ich würde nicht per se die Geschlechter unterteilen, weil du so große inter- und intraindividuelle Unterschiede hast. Ja, bis auf so offensichtliche Dinge, aber darum ging es da jetzt nicht.
Ja.
Nächste Frage. Die ist ja auch an dich gestellt. Also, moin Arne, ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal auf die Frage hinsichtlich der Objektivierung der Rear RPE durch das Verwenden eines Wattmessers eingeht. Insbesondere das VMAX Pro ist ein Produkt, das klingt wie eine Werbung, ist ein Produkt, dessen Genauigkeit validiert ist und durch das Messen der Geschwindigkeit der Hantelbewegung verlässliche Rear- und Tagesrunner-M-Aussagen treffen kann. Daher wundert es mich etwas, dass dieses Tool nicht gebräuchlicher ist, um das subjektive Empfinden der Intensität zu objektivieren. Insbesondere im Kontext dessen, dass ambitioniert Trainierende versuchen, das individuelle Optimum aus ihrem Training zu generieren. Viele Grüße, Philipp.
Philipp, schöne Grüße, ehemaliger Klient von mir. Genau, er hat tatsächlich die Frage irgendwann im Q&A schon mal gestellt, vor ein paar Monaten. Und da haben wir die einfach nicht geschafft, die Frage. Deswegen hat er, glaube ich, gesagt, nochmal. Und ich habe das vorher mir jetzt auch nochmal angeguckt, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Ja, also ich wusste diesen V2 Max Pro, ich weiß es nicht, habe ich schon des Öfteren gesehen. Ich weiß, dass der Frank-Holger Acker damit trainiert. Daher kenne ich das halt. Das ist halt ein Sensor, der misst, wie schnell du die Hantel halt von A nach B bewegst. Den machst du an die Hantel. Ja, oder an das bewegliche Objekt. Und der kann halt messen, wie schnell sich das Ganze bewegt. Ist, glaube ich, sogar noch mit einem Zusatz, kannst du dich dabei auch filmen und den Barpass, also wie sich die Hantel bewegt, nochmal dir auf der App zeigen lassen. Also es ist ein hochtechnologisches Ding. Und der Grund, warum ich oder warum da einfach noch nicht viele drauf, dass noch nicht so viele nutzen, ist eigentlich. Also ich habe mich auch gefragt, nachdem ich das gesehen habe, warum nutzen das so wenig Leute? Und dann habe ich mir mal versucht vorzustellen, wie es halt wäre, das Ding zu nutzen. Das heißt, du musst das Ding halt an jedem Gerät kalibrieren, ja, damit es natürlich irgendwie eine Genauigkeit hat. Ich glaube, das hat einfach noch keinen Nutzen oder es wird wenig genutzt, weil es einfach noch, es ist zwar vielleicht schon vermeintlich genau, aber es ist nicht praktikabel. Praktikabel in dem Sinne, dass wenn du als Hypertrophieathlet ins Studio gehst, im Gegensatz zu einem Powerlifter, wo ich mir schon eher vorstellen kann, dass die davon profitieren, ich glaube aber es da auch nicht so oft sehe, dass du einfach zu viele Sätze machst und zu viele Übungen machst und es auch einfach Übungen gibt, wo du es nicht nutzen kannst. Ja, also ich denke, ich kann mir vorstellen, an vielen Maschinen kannst du es gar nicht nutzen, weil du gar nicht weißt, wo du es befestigen sollst, ob es dann noch richtig funktioniert. Bei den Grundübungen wird es sicherlich klappen. Aber du musst, glaube ich, auch bei dem anderen Sensor musst du auch noch einen Sensor am Arm haben, damit er das irgendwie vergleicht. Ja? Das heißt, ich muss erstmal das Gerät bestücken, ich muss es kalibrieren, ich muss die App einstellen. Dann muss ich die Daten danach auswerten und dann überlegen, was mache ich aufgrund dieser Auswertung mit den Daten, mit meinem Programming. Es ist einfach viel zu kompliziert, auch wenn es einfach scheint. Es macht das Training so komplex, dass ich mir nicht vorstellen könnte, im Training noch sane zu bleiben. Also sane in dem Sinne, ich würde die ganze Zeit auf diese App gucken, überlegen, okay, ab Wiederholung 5 bin ich ein bisschen langsamer geworden, ist das jetzt schon Performance-Einbruch, was mache ich aus diesen Daten, wie bewerte ich diese Daten und das fällt, glaube ich, den meisten dann sehr, sehr schwer, weil wie soll ich diese Daten als Hypertrophie-Athlet bewerten? Klar, wenn ich irgendwie ein 3RM mache, dann kann ich das eher bewerten, weil ich nicht so ein großes Spektrum an Daten sammle. Ne? Ich glaube, als Hypertrophie-Athlet ist das, glaube ich, so ein bisschen an der Praktikabilität vorbeigeschossen. Auch wenn es ein vermeintlich objektives Tool ist, weil die Geschwindigkeit der Wiederholung ist ganz klar etwas, was am Ende eines Satzes die ersten Indikatoren dafür sind, dass du halt die relative Intensität erreichst, wo es jetzt, ja, wo du in den produktiven Bereich kommst, klar. Aber mich würde das einfach wahnsinnig machen, weil ich diese Daten einfach nicht wüsste einzuordnen so richtig. Das würde ich zwar das mit der Zeit irgendwie hinkriegen, ja, genau. Also ich versuche mir die ganze Zeit das im Gym vorzustellen und die Vorstellung macht mich schon kirre. Weil du musst dir ja vorstellen, als Hypertrophie-Athlet wieder habe ich unter Umständen, arbeite ich noch mit Zughilfen. Dann arbeite ich unter Umständen noch mit Handgelenksbandagen. Dann arbeite ich unter Umständen noch mit einem zweiten Paar Schuhe. Das sind alles so Sachen, die muss ich mitnehmen, die darf ich nicht vergessen. Dann muss ich sie an mein Handgelenk bringen, dann muss ich sie nutzen. Dann will ich vielleicht noch in der letzten Woche mein Handy hinstellen und gucken, wie sehen die Wiederholungen aus, wie viele schaffe ich. Das sind alles Sachen, die natürlich schon Kapazität kosten, von dem ich muss mich darauf konzentrieren, ich muss das hinstellen, ich muss das an- und ausmachen, ich muss Musik vielleicht, habe ich auch noch mit drin, die muss ich aussuchen, die muss ich wählen. Also diese Entscheidungsmuskel im Training, der ist halt sofort bei RPE 9 halt, ab der zweiten Übung so, und da bin ich einfach müde. So. Also das macht mich, ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, mich macht das absolut kirre, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit dem Ding trainieren.
Merkt man gar nicht.
Überhaupt nicht, ne? Also, ist ein geiles Tool. Ich weiß nur nicht, ob es praktikabel ist.
Ich habe nicht so Recherche betrieben, weil Arne mir immer 5 Minuten vor der Podcast-Episode die Fragen schickt.
Ja. Du hattest, glaube ich, drum gebeten, immer einen Tag vorher, ne? Aber, ja.
Ach, nee, heute war nicht 5 Minuten vorher. Ich habe sie mir alle durchgelesen, aber ich hatte keine Zeit, mich um diese Apparatur zu kümmern. Es geht halt darum, dass du in deiner Trainingskarriere ja Daten sammeln musst und dass das halt aber nicht zur Belastung werden sollte, und wir haben ja jetzt gerade schon gesehen, was das für eine Belastung wird. Also,
mein Kopf explodiert gleich. Ich hab's auf jeden Fall gemerkt. Wir hätten jetzt auch dieses Meme einblenden können, wo du so machst, so der Kopf explodiert. Ja. Also Philipp, mein Tipp an dich, wenn du da Bock drauf hast, dann nutz das mal, teste das mal als Hypertrophie-Athlet und gib mir Feedback. Ich würde mich super freuen, wenn du sagst, okay, doch, funktioniert super, ist super leicht einzustellen, weil ich habe den Praxiswert halt nicht. Wenn du Bock hast, das für uns zu testen, ey, freue ich mich riesig. Ansonsten wäre mein Tipp an dich, meine neueste Errungenschaft an Methodik in der letzten Woche, Handy hinstellen, 0 Reps in Reserve und so viele Wiederholungen, wie du halt sauber schaffst, bis du halt merkst, es geht nicht mehr. Ist, glaube ich, ziemlich genau das Gleiche, bloß, dass du im Nachgang auswertest, was du da gemacht hast.
Ja. Dann eine Frage, die haben wir gerade beantwortet. Ich lese sie trotzdem vor, damit derjenige da vielleicht nochmal zurückspult. Form Breakdown in Kauf nehmen, um erstmal neue Loads zu bewegen. Das haben wir ja gerade schon beantwortet, meiner Meinung nach. Ja. Dann eine Frage, die mich auch interessiert, die geht auch an dich. Warum machst du so gerne Upright Rows? Zielst du auf die seitliche Schulter ab oder auf den oberen Trapez? Da ganz kurz, ich weiß, dass sie auf die seitlichen Schultern abzielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sie machst wegen dem oberen Trapez. Und die Frage geht ja auch in die Richtung, ich würde sie nie für den oberen Trapez machen, weil der Trapez an sich kann so viel Load bewegen, da werden diese 20 Kilo Hanteln, da lacht der Trapez. Also der profitiert von schweren RDLs oder von so einer Arbeit. Deswegen denke ich, dass der Trapez wegfällt. Und dann kommt die Frage, warum du sie für die seitliche Schulter machst.
Also die Upright Rows und der Arne, das ist eine lange Liebesgeschichte. Ja, wir hatten auch Tiefen, es gab Höhen und es gab Tiefen. Ja, also grundsätzlich der Upright Row ist eine Übung, die, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht gemacht wurde. Also so in dieser Personal Trainer Bubble auf jeden Fall ist das so eine absolute No-Go-Übung. Ja, machst du nicht. Wer Upright Rows macht, der ist aus dem Club der professionellen Personal Trainer raus. So, das wirklich, ne? Also es gibt zwar eigentlich keine professionellen Personal Trainer, nicht viele in Deutschland, aber die so tun wollten, als ob, da bist du raus. Das macht man nicht. Ne? Das ist ein No-Go. So auch Kniebeugen in der Multipresse war auch, das macht man nicht. Multipresse war allgemein nicht gut. Das mal so aus diesem, einfach mal aus so dieser Personal Trainer Sicht. Also die wirklich mit Leute 1:1 im Studio betreuen. Und da war ich, nachdem ich so das auch natürlich hauptsächlich gemacht habe, noch so vor 3-4 Jahren, war ich halt hauptsächlich One-on-One Personal Trainer, war ich natürlich auch so ein bisschen da so biased und hab mich da auch so ein bisschen, wollte ich nicht so unbedingt machen. Seit ich mit Steve halt zusammenarbeite, hat er mir das halt öfter mal reingeprogrammt und auch gefragt, ob ich da Bock drauf hab. Und ich finde die Übung halt super. Was nicht heißen muss, dass sie für dich als Zuhörer auch super sein muss, weil es ist eine sehr, sehr eine Übung, die sehr, sehr individuell wieder von deiner Biomechanik abhängig ist, ob sie für dich funktioniert, ob sie für dich produktiv ist. Das ist eine super individuelle Sache, weil du hast so viele Gelenke, die du in verschiedenen Positionen anordnen kannst. Es geht mit dem Handgelenk los, mit dem Ellbogen los, mit dem Schultergelenk los, wie du sie machen kannst, um zu gucken, ob du sie halt gut auf die seitliche Schulter bekommst. Was für mich definitiv der primäre Zielmuskel ist bei der Übung. Und ich habe da einfach für mich Varianten gefunden, die da extrem produktiv sind. Das heißt, ich kann da eine relativ hohe Last für den seitlichen Schulterkopf bewegen. Die kriege ich da mechanisch sehr, sehr gut drauf, die ich zum Beispiel mit einem Seithebel, einer Seithebel-Variante da nie raufkriegen würde. Ne? Da ist der Hebel auch wieder ein anderer, der ist länger, deswegen ist es auch sinnig, dass ich da nicht so viel Gewicht draufkriege. Ich bin jemand geworden, der sehr, sehr gerne beide Varianten in der Woche drin hat. Teilweise sogar in einem Workout drin hat. Das mache ich halt gerne so, dass ich zum Beispiel das Seitheben vorschalte. In dem Falle dann eine sehr, sehr saubere Variante, das heißt zum Beispiel mit Stopp, ja, um wirklich Mind-Muscle-Connection zu fokussieren. Dann ist er ein bisschen vorermüdet und dann mache ich halt gerne noch zum Beispiel eine Upright-Row-Variante, auch mit Kurzhanteln, wo ich dann aber die mechanische Last priorisiere, um einfach viel Volumen in den Muskel reinzukriegen, in den seitlichen. Und der Trapez, der kriegt immer ein bisschen was ab, je nachdem, wie man sie ausführt, auch wie hoch man den Ellbogen übers Schultergelenk rüberzieht, ist der Trapez dann auch jemand, der freigeschaltet wird in der Aktivierung. Deswegen mache ich sie halt gerne so, dass ich eigentlich wirklich den Ellbogen nicht weit hoch ziehe mit dem Gewicht, sondern mich dann wirklich nur bis zur seitlichen Schulteraktivierung da reingehe. Und gestern, vielleicht lustig, habe ich gerade eine neue Variante reingenommen am Seilzug mit einem SZ-Griff und mit Zughilfen. Die hat komplett meine seitliche Schulter zerstört. Also die meisten werden es kennen, Muskelkater in der seitlichen Schulter ist halt super ungewöhnlich, weil du den Muskel halt nicht so verkürzen kannst. Meine Schultern sind komplett sore. Also habe ich ewig nicht gehabt. Ne? Klar, neuer Reiz ist natürlich ein Faktor, aber ich bin so ein bisschen schockiert, dass das noch so passieren kann. Das zu Upright Rows.
Ja. Ich habe nie Upright Rows gemacht oder ich habe sie mal angetestet, aber ich wollte nicht aus dem elitären Kreis der professionellen Trainer fliegen. Verdammt. Da ist mein Ego halt einfach drin. Und das ist eine super Überleitung. Es geht ums Ego. Nächste Frage. Hey Nils, hey Arne. Wie überwinde ich mein Ego? Wie überwinde ich mein Ego, weniger Gewicht zu bewegen und dadurch die Übung richtig auszuführen? Nehme ich weniger Gewicht, so fühlt sich die Übung nicht schwer genug an. Jedoch leidet die Technik dann oft darunter, wenn ich zu viele Kilos bewege. Liebe Grüße, Lena. Liebe Grüße zurück, Lena. Du bist eine Klientin von mir. Eigentlich habe ich dir die Frage schon beantwortet und genau deswegen kann Arne ja nochmal sein Input geben.
Ja, ich finde die Frage ein bisschen schwer im wahrsten Sinne des Wortes, weil, Lena, wenn du sagst, wenn du weniger Gewicht in Anführungsstrichen benutzt, dann fühlt es sich zu leicht an. Im Umkehrschluss ist dann mehr Gewicht gleich so schwer, dass die Form unter Umständen leidet. Du musst natürlich irgendwie in die Situation kommen, wo du genau das Gewicht dort in der Mitte findest. Also das ist jetzt eine relativ blöde Antwort, aber beides unten und oben ist natürlich nicht das, was produktiv ist, sondern den Prozess zu erlernen, wann du das produktive Arbeitsgewicht hast, ist, glaube ich, das, was jetzt als nächstes ansteht. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du bei Nils da genau den Input kriegst, den du brauchst, um diesen Prozess zu durchlaufen und den Erfahrungswert zu kriegen, welches Gewicht dann das Entscheidende oder Produktive ist. Und die Zahl an sich, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ist natürlich für dein Ego irgendetwas, womit es sich brüstet, was es mal bewegt hat auf dem Zettel. Man sollte sich davon so gut es geht frei machen. Man sollte es nutzen, um Vergleichswerte zu haben, aber natürlich unter gleichen Parametern. Das heißt, die gleiche Form, die gleiche Auslastung, die gleichen Umstände. Es muss halt vergleichbar sein, das, was du da bewegst. Und ansonsten kannst du auch, wie Nils es vorhin auch gesagt hat, kannst du auch Pounds einfach draus machen. Und dann ist es halt irgendeine Metrik halt, die du halt versuchst zu steigern, sinnvoll zu steigern. Ja, also Ego und Bodybuilding sind halt zwei Sachen, die einen Bodybuilder halt bremsen, die ihn nicht, aus meiner Sicht, nicht unbedingt nach vorne bringen. Kurzfristig können sie dich sehr, sehr weit nach vorne bringen, weil dein Ego halt wächst und du immer stärker wirst und vielleicht auch sogar wächst. Auf Dauer wird dein Ego dich aber auffressen. In irgendeiner Hinsicht.
Ja. Wenn es ums Ego geht, muss man kurzfristig leiden, um langfristig erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich auch kurzfristig erfolgreich sein, dann wirst du langfristig aber Misserfolge einfahren. Ich glaube, Lena, dass du auf einem sehr guten Weg bist, deswegen setz dich da nicht unter Stress. Ja.
Alright. Cool.
Alles gut. Wir haben noch eine Frage, sollen wir die nochmal reinnehmen?
Wird die komplex?
Wie wichtig findest du Bauchmuskeltraining? Nee, die ist nicht komplex.
Okay, hau raus.
Wie wichtig ist Bauchmuskeltraining, wenn du Squats, ADLs etc. im Plan hast? Was sagst du dazu?
Wenn du Bodybuilding betreibst, also rein aus kosmetischen Gründen trainierst, dann finde ich...
Ja, hier steht nur, wie wichtig.
Ja, also ich gehe ja immer davon aus, dass unsere Zuhörer alle aus kosmetischen Gründen trainieren. Ja. Oder der Großteil. Also wenn dem der Fall sein sollte, finde ich Bauchmuskeltraining ein Faktor, den man ins Programming mit aufnehmen sollte in den meisten Fällen, es sei denn, es ist etwas, was eh schon eine Stärke ist. Also ich habe halt auch mehrere Athleten im Team, die haben halt von Grund auf diese blocky Abs, also diese poppenden Abs, also von der Genetik aus, die sehen halt so schon gut aus. Die sind symmetrisch, die poppen raus bei einem gewissen Körperfettanteil. Da bin ich jemand, der sagt, okay, wenn das einfach Kapazität nimmt, weil Core-Arbeit nimmt auch immer Kapazität systemisch für andere Übungen weg, ja, dann lasse ich das gerne auch mal eine Zeit lang raus oder minimiere das. Aber bei jemandem, wo das einfach keine Stärke ist, sondern vielleicht im Mittelmaß ist oder vielleicht sogar eine Schwäche ist, musst du die Abs direkt trainieren. Ganz klar meine Meinung, gibt es auch sehr, sehr andere Meinungen, kann man auch kontrovers drüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass du mit reinen Grundübungen den Muskel ausprägen wirst, weil du hast keine dynamischen Kontraktionen, sondern immer eine isometrische Kontraktion. Und wir wissen, dass dynamische Kontraktionen vom Hypertrophiepotenzial isometrischen einfach überlegen sind. Und das ist mein Gedankengang dabei. Ja.
Okay. Ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung.
Okay. Ja, jetzt, aber das ist doch cool.
Jetzt war das also das war eine Kriegserklärung. Also das,
Alter, hau raus.
Das nehme ich persönlich. Nein, Quatsch. Also ich... Mir ist, also wir denken da anders rüber, aber das ist ja nicht schlimm. Bei mir hat Bauchmuskeltraining keine so hohe Priorität. Da habe ich mir früher halt einfach öfter Gedanken zu gemacht und habe mir andere Athleten angeguckt, wie sie trainieren, andere Coaches, wie die darüber denken. Und deswegen hat das einfach nicht so eine hohe Priorität für mich. Ich gebe dir aber insofern recht, dass wenn du eben dort ein Defizit hast, dann wird es nicht schaden, deine Bauchmuskeln zu trainieren. Das wäre das so dazu. Und dann bin ich sehr neidisch auf die Leute in deinem Team, weil meine Bauchmuskeln asymmetrisch sind und ich auf der einen Seite 2 habe und auf der anderen 3. Und das ist so, das ist so ein Grund, warum ich nie ins Defizit gehe. Jetzt weiß das jeder, warum ich immer nur im Aufbau bin, damit man die nicht sieht.
Ja, also Abs sind halt, wer symmetrische Abs hat, der hat halt schon viel im Bodybuilding-Kontext gewonnen. Da sind wir halt nicht alle mitgesegnet, ich halt auch überhaupt nicht. Ich habe quasi nur 4 Bauchmuskeln, die sichtbar sind, in dem Sinne. die letzten, die sieht man meistens gar nicht, selbst in Wettkampfform. Aber da
komme ich auch mit viele, klar. Aber die sieht man nicht. Ich hab 6 Stück, aber die sieht man halt nicht, weißt du?
Irgendwann halt das, werden sie zum Vorschein kommen. Alright. Cool, ich würde sagen, das war's für heute. Ich müsste eigentlich schon seit 10 Minuten Check-ins machen. macht aber nichts, haben wir alle gerne beantwortet. Nils, noch irgendwelche abschließenden Worte? Was möchtest du der Weltbevölkerung mitgeben für diese Woche oder für die nächsten 2 Wochen?
Eigentlich nicht viel. Ich freue mich eigentlich nur auf Sushi essen morgen. Ja. Passt auf eure Gesundheit auf, kauft euch Klimaanlagen. Ja.
Okay.
Und seid nicht so verbissen, wenn ihr krank seid. Also, ja.
Ja. Das Learning der letzten Woche ist das. Und ich möchte noch hinzufügen. Nee, ich habe auch keine hochtrabenden Worte. Bei mir ist immer alles unspektakulär. Nö, ich würde sagen, damit schließen wir die Folge. Danke fürs Zuhören. Wie immer gerne reposten, teilen und so weiter und so fort. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Nette Übertrophie. Und der Nils hat dann hoffentlich kühleres Wetter und ein besseres Lebensgefühl. In dem Sinne, ciao, ciao.